This podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen bei der Tonspurforschung. Als ich mich in diesem Monat auf mein Thema vorbereitet habe, wurde ich immer ehrfürchtiger, denn ich habe den Werdegang von Frau Professor Karin Nicholson gelesen. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Gesehen, da hinten geht's ja auch rein. Hallo. Eine junge Frau, Jahrgang 1972, zweifache Mutter, mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftlerin, Professorin am Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München und nicht nur das, Lehrstuhlinhaberin. So eine Superheldin muss schon mit 10 Jahren gewusst haben, was sie werden möchte und das dann ganz konsequent angepackt haben, denke ich mir. Und könnte ihr um den Hals fallen, als sie mir erzählt, wie es wirklich war.
Sie sind das schwarze Schaf im Historikum, weil Sie keine Historikerin sind.
Ich würde eher sagen, ich bin das bunte Schaf mit vielen Flecken.
Das heißt, Sie sind gelernte Biologin.
Ich bin
unter anderem
studierte Biologin. Ich habe mein Studium allerdings angefangen mit den 2 Literaturwissenschaften, mit deutscher und russischer Literatur und Sprache, habe das 2 Jahre gemacht und habe dann festgestellt, erstens war das Studium so, dass es mich organisatorisch frustrierte, weil es, wenn man heute eben auf die Magisterstudiengänge schimpft, überhaupt nicht durchdacht war einfach, was heute zu viel strukturiert ist, vielleicht war überhaupt nicht strukturiert, plus die Unsicherheit, wohin das alles führen würde, plus ein Interesse an naturwissenschaftlichen Themen, das ich immer schon hatte. Und das führte insgesamt zu einem Studienfachwechsel in die Biologie, zumal das auch, was ich gerne gemacht hätte, sehr schwer kombinierbar war. An der Schule ging das alles, da konnte man immer alles machen, hinterher musste man sich entscheiden. Da habe ich mich für die Biologie umentschieden und musste dann feststellen, dass zwar die Inhalte eben mich sehr interessieren, aber dass ich im Labor einfach eine Katastrophe war, weil die Laborarbeit mich sehr langweilte. Ich habe versucht, das Ganze zu verschachteln und möglichst arbeitsökonomisch, zum Beispiel Wartezeiten von Enzymreaktionen ineinander zu verschränken mit anderen Arbeitsschritten. Das wurde eine Katastrophe und endete damit, dass die Experimente völlig ergebnislos waren. Das war also nichts. Dann bin ich erstmal ins Ausland gegangen, 1 Jahr nach Schottland. Und als ich wiederkam, wollte ich hauptsächlich die Universität schnell verlassen. Und habe ein Nebenfach gesucht. Das brauchte man, ein nicht biologisches Nebenfach, das mit wenig Aufwand zum Ende zu führen war. Und da fand ich die Wissenschaftsgeschichte.
Ist das nicht schön? Eine heute unglaublich erfolgreiche Wissenschaftlerin musste einfach erst das Fach finden, das für sie perfekt geeignet war. Ich finde, das gibt Hoffnung. Aber jetzt Schluss mit der Berufsberatung. Wir sind schließlich hier, um etwas über dieses Fach zu erfahren, das Karin Nicholson so fasziniert hat.
Das heißt, Sie forschen übers Forschen oder was genau beinhaltet die Wissenschaftsgeschichte?
Genau, ich forsche über das Forschen. Ich forsche darüber, wie Wissen gemacht wird. Und zwar eine bestimmte Art von Wissen, nämlich Wissen, von dem wir zu verschiedenen Zeiten und verschiedenen Kontexten annehmen, es sei ein besonders verlässliches Wissen. Auf eine ganz besondere Art gerechtfertigt, indem es bestimmte Methoden gibt, mit denen man dieses Wissen herstellt, immer verschiedene zu einer jeden Zeit. Und wie sich das ändert über die Jahre, sowohl die Methoden als auch die Kriterien, als auch die Praktiken, mit denen man das tut, das erforsche ich.
Wie Wissen gemacht wird, das klingt gut. Erinnert mich ein wenig an den Slogan, der in Göttingen überall am Bahnhof steht: Die Stadt, die Wissenschaft. In Göttingen hat Karin Nicholson übrigens auch studiert. Ich frage mich gerade, wo man bei solch einer Disziplin anfängt zu forschen.
Also es bleibt immer die größte Frage, wie funktioniert eigentlich Wissenschaft? Und wie kommt man auf solche Lösungen zu Fragen, die am Anfang völlig unlösbar erscheinen? Und das, was ich tatsächlich auch als einen Teil der Mission empfinde von diesem Fach, ist, daran zu arbeiten, dass das nicht die großen Genies sind und nicht die großen Heureka-Momente, in denen auf einmal alles klar ist, wie es eben populär sehr gerne wahrgenommen wird, wo auch eine große Distanz hergestellt wird zwischen normalen Personen und eben den Wissenschaftlern, die auch dann gleich immer Nobelpreisträger sind, sondern dass das ein sozialer Prozess ist, der sehr, sehr viel zu tun hat mit eben methodischem Arbeiten und kleinen Schritten.
Ich denke, wir können sogar noch weiter an den Anfang zurückgehen. Was ist denn heute Wissenschaft?
Wenn wir heute von Wissenschaft sprechen, dann haben wir ein Verständnis davon, dass das ein System ist, in dem es bestimmte Disziplinen gibt, die ganz bestimmte Bereiche abdecken. Und es gibt Personen, die dafür bezahlt werden, dass sie auf diesen Bereichen tätig sind. Dass man an Universitäten für Forschung bezahlt wird, ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts.
Und vorher war das eigenes Interesse, oder?
Vorher war das ein Eigeninteresse, das auch in weitestgehend eigenfinanziert wurde. Mhm. Also die erste Finanzierung von Forschung, also der erste Moment, in dem man bezahlt wurde, um etwas zu machen, was wir als Forschung erkennen, das ist die Pariser Akademie im 17. Jahrhundert. Und vorher geschah das zum Beispiel im Rahmen des Berufs der Arzt oder in Klöstern natürlich oder auch als Pfarrer oder Pastor, Theologe, Gelehrter. Dieses Berufsbild des Gelehrten, der ja sehr, sehr viel macht, der eigentlich auch kein Berufsbild ist. Also das Gelehrtenleben umfasste immer auch Forschung, aber man wurde dafür nicht bezahlt.
Oder ich habe gerade in Erinnerung, dass ein Zoologe erzählt hat, dass dann solche Expeditionen nach Südamerika zum Beispiel von einem König oder von irgendeinem Adelshaus finanziert wurden oder sowas. Das gab es dann wahrscheinlich auch öfter.
Das gab es auch. Das gab es vor allen Dingen dann seit dem 18. Jahrhundert, als eben nicht nur private, sondern auch nationale Interessen dahinter standen, dass man die Kolonien eben auch wissenschaftlich erforschte, vor allen Dingen herausfand, welche Pflanzen kann man dort nutzen, welche kann man nach Europa importieren, welche Heilmittel gibt es dort, welche Rohstoffe gibt es dort. Und dafür braucht man Leute, die hinfahren und die Daten sammeln, die Pflanzen sammeln, die Steine sammeln und das wieder nach Europa zurückbringen. Aber auch da wurden nicht alle bezahlt. Jemand wie Darwin zum Beispiel fuhr eigenfinanziert auch auf diese Reise mit der Beagle. Also der wurde herzlich eingeladen. Es war klar, dass diese Expedition, es ging es vor allen Dingen ja um eine Kartierung von Südamerika, der Küste. Was man aber auch wollte, das war ein Naturforscher, der breit eben in Geologie oder Zoologie, Botanik, was wir heute so bezeichnen, was es getrennt nicht gab, also Naturgeschichte, gut qualifiziert war. Und da wurde Charles Darwin eingeladen, mitzukommen. Und er konnte das, weil er eben einen finanziell gut ausgestatteten Hintergrund hatte.
Heute ist bezahlte Forschung ganz normal in unserem Alltag. Wir forschen, um Krankheiten heilen zu können, um Zusammenhänge besser zu verstehen, um aus der Vergangenheit zu lernen. Gründe gibt es viele für die Forschung. Wofür ist eigentlich Wissenschaftsgeschichte gut?
Das ist im Prinzip eine Frage, die immer ein bisschen unangenehm zu beantworten ist, weil niemand auf die Idee kommt, die theoretischen Physiker zu fragen, warum muss man eigentlich theoretische Physik betreiben oder Geometrie oder so etwas. Aber in dem Fall, finde ich, kann man das tatsächlich sehr gut beantworten, damit das, wozu wir beitragen, eben ein Verständnis ist von vor allen Dingen Naturwissenschaften, von denen sich schon Studierende der Geisteswissenschaften sehr, sehr weit entfernt haben. Und dazu ein bisschen beizutragen, das ist der zweite Teil der Mission, zu sagen, wir haben hier einen Bereich, der eben unser Leben sehr, sehr stark prägt, von dem ihr fast nichts wisst. Und wenn man etwas davon weiß, dann nimmt man es als gegeben, eben nicht als etwas, was sich entwickelt, was eine Geschichte hat und was auch immer standortgebunden ist, sondern was eben genau das tut. Man schaut nach draußen hin und dann schreibt man es auf, was man entdeckt. Und so ist es eben nicht.
Ich finde die Vorstellung ganz schön, dass in 100 Jahren jemand auf so einer Couch sitzt und erforscht, wie Frau Nicholson damals denn so geforscht hat. Also es ist ja eigentlich auch, man kann es so als Kreislauf sehen, weil sie forschen auch und sie erforschen, was andere geforscht haben und dann wird irgendwann mal jemand erforschen, was sie erforschen. Also es ist so ein bisschen ein unendlicher Kreis, oder?
Ja, als ich mich für dieses Fach entschieden habe, war die Reaktion einer meiner Schwestern, die Ärztin ist: Nun, dann bist du ja Wissenschaftsgeschichtswissenschaftlerin. Daran bildet sich dieser Regress so ein bisschen ab. Nun ist es glücklicherweise so, dass meine Forschung auf einem Gebiet ist, das weniger aussagekräftig ist vielleicht oder weniger repräsentativ für einen bestimmten Stand der Wissenschaft als Experimentalwissenschaften um 1900, die ich erforsche. Und ich sorge auch dafür, dass meine Briefe weggeschmissen werden und nicht aufbewahrt. Also die Vorstellung finde ich eher bedrohlich als erbaulich. Und es kommt auch ein weiterer glücklicher Umstand hinzu, der darin liegt, dass die Geschichte der Geisteswissenschaften, und zwar vor allen Dingen die Methode der Geisteswissenschaften oder die Forschungspfade der Geisteswissenschaften, sehr wenig erforscht ist. Es ist weniger greifbar. Es ist sicherlich nicht weniger spannend. Aber sagen wir mal so, die Leute und die Forschung, mit der ich mich beschäftige, das sind Personen, die immerhin sich beschäftigen mit Dingen, von denen wir wissen, die sind irgendwo da draußen tatsächlich vorhanden. Wir wissen nicht, ob wir sie so jemals erkennen können und so wahrnehmen können, wie sie sind, aber es gibt tatsächlich einen Druck, den wir messen. Und es gibt tatsächlich Algen und es gibt Bäume und es gibt Löwen und es gibt Regenwürmer.
Jetzt muss unbedingt mal ein greifbares Beispiel her, oder? Kein Problem. Ein großes Thema, mit dem sich Karen Nicholson beschäftigt hat, ist die Photosynthese. Oder besser gesagt, die Erforschung der Photosynthese. Da kommt ihr natürlich zugute, dass sie studierte Biologin ist.
Ich habe mich besonders interessiert für den biochemischen Mechanismus der Photosynthese und eigentlich auch besonders für das 19. Jahrhundert und musste dann eben feststellen, im 19. Jahrhundert gibt es Chemiker, die sich damit beschäftigen, aber die machen das auf sehr chemische Art und Weise. Die haben gar kein Bedürfnis und auch nicht die Kompetenz, sich mit Pflanzen zu beschäftigen. Und das ist eigentlich der Anfang. So 1840 beginnt mein Untersuchungszeitraum und endet 1960.
1840 also, vor über 170 Jahren. Damals tappten die Wissenschaftler noch völlig im Dunkeln, was da geschieht. Wie und warum Pflanzen Sauerstoff herstellen.
Und der Anfang war deswegen interessant, weil ich das nicht erwartet hatte, dass sich Chemiker, organische Chemiker, physikalische Chemiker, Justus von Liebig und Adolf von Bayer, also Münchner Heroen auch hier, sich damit beschäftigten, wie eben Photosynthese funktioniert. Und das taten, indem sie sich die Ausgangsstoffe anschauten der Photosynthese und die Endstoffe und dann extrapolierten von dem Wissen, was sie hatten aus der Chemie, was in der Zwischenzeit eigentlich passieren konnte, ohne irgendwelchen Zugriff zu haben auf die Pflanzen selbst und was in denen passiert. Das war eigentlich in der Literatur, die ich kannte, fast nicht behandelt, weil es auf den ersten Blick so absurd erscheint, sagt aber eben sehr, sehr viel über die Praktiken der Zeit und über die Überzeugung, dass man die Prozesse, die außerhalb eines Organismus stattfinden, in den Organismus problemlos reinprojizieren kann. Dass so ein Organismus eigentlich so eine Maschine ist, die genauso funktioniert wie ein Reagenzglas, oben was reinsteckt und unten was rauskommt und in der Mitte relativ geradlinig Reaktionen ablaufen, die von hier nach da führen.
Heute weiß man genau, was in der Pflanze vorgeht, vor allem die Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen selbst. Aber gerade dann ist es schwer, sich in die Wissenschaftler von damals hineinzuversetzen, für die das alles noch ein großes Rätsel war.
Diese Art des Rückblicks ist immer damit belastet, dass Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen sehr genau wissen, wo das Ende liegt. Ich glaube, es ist für die sehr, sehr schwer, sich von dem zu lösen, was am Ende die Lösung, die richtige Antwort war. Und sich wieder vorzustellen, warum eigentlich jemand wie Priestley auf die Idee kam, dass Pflanzen Sauerstoff produzieren. Und allein schon diesen Satz zu sagen, wäre Priestley nie eingefallen, weil er das Konzept des Sauerstoffs nicht hatte. Was es nicht gab, das war aus Perspektive der neueren Wissenschaftsgeschichte ein Blick auf eine langgezogene Entdeckungsgeschichte, die sich auch beschäftigt mit den Praktiken im Labor, die sich auch beschäftigt mit externen Einflüssen, die Personen motivieren, ein bestimmtes Thema aufzugreifen, die sich beschäftigt mit sozialen Verflechtungen von Lehrer-Schüler-Beziehungen und den Bedingungen internationaler Kollaboration. Und das habe ich versucht. Und warum das in dieser wissenschaftshistorischen Tradition nicht gemacht wurde, das liegt, denke ich, daran, dass es ein Thema ist, das genau an der Schnittstelle zwischen Biologie, Chemie und Physik liegt.
Und genau hier biss Nicholson sozusagen an und begann zu forschen. Sie studierte publizierte Quellen, aber in denen standen natürlich nur die Forschungsergebnisse, selten der Weg dorthin und schon gar nicht die Fehlschläge. Also griff sie zurück auf Laborbücher, in denen penibel bis heute festgehalten wird, was der Wissenschaftler den lieben langen Tag so getan hat. Und dann gab es natürlich auch noch Briefe.
Seiten und Seiten und Seiten. Man fragt sich, wann sie die Zeit gefunden haben, diese Seiten zu schreiben. Das war dann schon eben für die Akteure im 20. Jahrhundert, die innerhalb der Vereinigten Staaten, aber auch über Kontinente hinweg sich über den Verlauf der Forschungen, über vorläufige Ergebnisse, über Probleme, über Befindlichkeiten, über Spekulationen austauschten und zeitnah auch Rückmeldung bekamen. Und das verdichtet sich in Phasen, in denen entweder die Unsicherheit sehr groß ist oder Kontroversen auftreten oder man das Gefühl hat, man steht vor einem Durchbruch und weiß aber nicht, wohin er geht.
Manche Forscher haben auch ihre eigenen Entwürfe aufgehoben. Sie waren auf der Schreibmaschine getippt mit einer tatsächlich physisch vorhandenen Carbon Copy. Das kennt man heute nur noch als CC aus der E-Mail.
Mich hat vor allem überrascht, an wie wenigen Standorten diese Forschung stattgefunden hat. Photosyntheseforschung ist ja heute eines der zentralen Themen eben der Pflanzenwissenschaften, die an vielen Orten über die Welt hinweg von Hunderten, Tausenden von Personen betrieben wird. Und bis zum Endpunkt meiner Untersuchung bis 1960 war das weltweit eine Gruppe von 50 bis 100 Personen, die sich damit auseinandersetzten. Und die ganz zentralen Akteure, die also an der vordersten Front arbeiteten, kannten sich alle persönlich sehr, sehr gut. Sie waren an ganz wenigen Standorten und tauschten auch gegenseitig Mitarbeiter aus. Sie waren fast alle irgendwie verbunden mit dem Standort Berlin über verschiedene Lehrer-Schüler-Beziehungen und über Ausbildungsbeziehungen. Und so hat sich ein ganz kleines Netzwerk eben an Standorten, Personen und Ausbildungszusammenhängen herausgestellt, das ich so nicht erwartet hatte tatsächlich.
Aus der Erforschung der Photosynthese-Geschichte wird übrigens gerade ein Buch. Die Habilitationsschrift kommt also in den Handel.
Man muss dazu sagen, der preisgekrönten Habilitationsschrift. Aber Sie sind es, glaube ich, mittlerweile gewöhnt, dass Ihre ganzen Arbeiten sowieso immer ausgezeichnet werden, oder?
Das ist eine wunderschöne Gewohnheit. Ja, das wurden sie tatsächlich. Also die erste Arbeit, die Diplomarbeit, bekam einen Nachwuchspreis. Die zweite Arbeit wurde ausgezeichnet mit einem internationalen Preis. Und die Habilitationsschrift hatte eine Medaille und einen Preis, der mich sehr gefreut hat, nämlich für interdisziplinäre Nachwuchsforschung an der Grenze zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Und das ist eigentlich genau die Art Forschung, für die ich gerne stehen möchte, also in einer gewissen Brückenfunktion zwischen diesen beiden Kulturen.
Über die Diplomarbeit und Dissertation müssen wir auch noch kurz sprechen. Da hat sich Karin Nicholson für wissenschaftliche Pflanzenzeichnungen interessiert. Nichts Exotisches, eher was ganz Normales.
Das sind Pflanzen, die wir hier im Salinenhof sehen. Das ist die Buche, das ist die Haselnuss. Das war der Weinstock, das ist ein Ruchgras, also ein Gras, was auf jeder Wiese wächst. Die habe ich nicht zufällig ausgewählt, sondern ich habe mir die Frage gestellt, welchen Stellenwert eigentlich solche Bilder hatten in der Naturforschung der Zeit um 1800, also in der Botanik der Zeit. Es gibt in der Zeit eine Fülle von illustrierten Bänden, die erscheinen. Die Frage ist, warum? Erstens, warum? Und zweitens, und wie? Wie macht man das eigentlich? Was ich als erstes gemacht habe, war mir zu überlegen, wie man das untersucht. Ich hätte jetzt einzelne Werke untersuchen können, aber das fand ich systematisch nicht aussagekräftig, sondern ich habe eine sehr nützliche Sache gefunden. Das ist nämlich eine Bildbibliografie, in der man auszählen konnte, wie oft welche Pflanzen abgebildet wurden. Und der Befund war, dass es genau diese völlig gewöhnlichen Pflanzen waren, die am häufigsten gezeichnet wurden.
Auf den ersten Blick fällt es mir schwer zu verstehen, was an gezeichneten Gänseblümchen spannend ist. Aber dafür bin ich ja hier in der Schellingstraße, um mir das erklären zu lassen.
Das Interessante ist jetzt aber, dass sie nicht nur abgezeichnet wurden, sondern je nach Zweck des Werkes verbessert. Nicht unbedingt komplizierter wurden immer, sondern manchmal auch einfacher wurden, je nach Publikum. Manchmal auch Elemente integrierten, die zum Beispiel jetzt wir nicht erwarten würden. So etwas wie nochmal ein Bild der Weinrebe, neben dem, dass wir wissen wollen, wie die Blätter aussehen und die Blüte aussieht und die Keimblätter, also da gibt es einen Veränderungsprozess. Da kann man sehen, in welchen Hinsichten zum Beispiel Bilder optimiert wurden, wenn sie für einen bestimmten Kontext der Wissenschaft, und zwar im ganz breiten Sinne, landwirtschaftliche Ausbildung, Tafelwerke für den geselligen Bedarf, Prachtwerke für nationale Repräsentation und eben kleine systematische Werke für die Gräserkunde, wie die jeweils eben optimiert wurden. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich, der da auch für mich überraschend war, das ist die Kooperation, die sich herausstellte zwischen Handwerk und Botanik. Weil Botaniker zwar sehr genau wussten, was sie brauchten für ihren Kontext, aber meistens nicht das konnten, was man auch noch braucht, nämlich zeichnen und stechen.
Also arbeiteten die Wissenschaftler ganz eng mit Zeichnern zusammen, um ihre Vorstellungen genau umgesetzt zu wissen.
Die Bilder, die ich dann durch eben über eine Zeitspanne von auch etwa 100 Jahren mir gesammelt habe und verfolgt habe, die sind sehr, sehr unterschiedlich in ganz verschiedenen Formaten und ganz verschiedenen Publikum, das angesprochen werden sollte. Und was da wirklich überraschend war, das war der Umfang, in dem diese Bilder kommunizierten. In dem immer wieder Bildelemente aus einer früheren Abbildung in späteren Abbildungen auftauchten. Das waren alles sehr renommierte Werke, die auch zitiert wurden, also schriftlich zitiert wurden, aber auch in den Bildern eben zitiert wurden. Und trotzdem haben in all diesen Werken oder fast allen diesen Werken die Autoren hervorgehoben, es seien Bilder direkt nach der Natur und auch neu angefertigt nur für diesen Zweck. Und ich glaube nicht, dass das ein Werbezweck war, dass das eine bewusste Lüge war, sondern dass tatsächlich auch immer richtige Pflanzen noch herangezogen wurden, um sie zu beobachten, dass das aber nicht reichte. Und das hängt zusammen mit dem Zweck dieser Abbildungen, dass das tatsächlich ein Medium war, mit dem Wissenschaft kommuniziert wurde und mit dem auch Wissenschaftler arbeiteten. Das heißt, es war sehr wichtig, dass jetzt nicht nur das abgezeichnet wurde, was ein Zeichner sah, sondern dass das gezeichnet wurde, was für eine bestimmte Art der Wissensgenerierung relevant war.
Ich werde übrigens gerade abgelenkt von einem Buch, das auf dem Tisch liegt. Der Einband sieht spannend aus, viel spannender als die normalen textlastigen wissenschaftlichen Bücher.
Dieses schöne Buch heißt Theodore von Karman mit dem Untertitel Flugzeuge für die Welt und eine Stiftung für Bern. Das war mein erstes Postdoc-Projekt, nachdem ich die Dissertation abgeschlossen hatte. Eine Gelegenheit, die sich bot, weil es nämlich in Bern eine Josephine de Karman-Stiftung gibt. Und diese Stiftung fragte sich, wieso sie eigentlich Josephine de Karman-Stiftung heißt. Das war die Schwester von Theodore von Karman, das wusste man, aber Theodore von Karman ist ein Strömungswissenschaftler ungarischer Abstammung, der in Göttingen studierte, dann in Aachen gearbeitet hat und dann ans Caltech gegangen ist, also nach Kalifornien, und dort gearbeitet hat als einer der engsten Berater von dem General der Luftwaffe, der große Teile eben der 30er bis eben am Ende der 40er Jahre geprägt hat.
Das war also ein kleiner Schlenker, weg von den Pflanzen hin zu einem Mensch.
Es stellte sich heraus, dass das eigentlich eine sehr, sehr interessante Geschichte ist über eine Remigration von Theodore von Karman, der tatsächlich aus den Vereinigten Staaten wieder nach Europa zurückkam, weil er dort gerne leben wollte. Und dort involviert wurde in ein Problem, das sein Bruder hatte, der zu der Zeit noch in Ungarn war und den er dann versuchte, über die Schweiz aus Ungarn herauszuholen, im Jahr 1953, noch vor Stalins Tod. Und das war deswegen interessant, weil Theodore von Karman für diesen Zweck sein gesamtes wissenschaftliches und politisches Netzwerk mobilisiert hat, das da auch erst sichtbar wurde in verschiedenen Ausformungen, in verschiedenen Zweigen, die gar nicht so sehr im Blick waren. Das Schönste war, als wir dann herausfanden, dass derjenige, der tatsächlich dann den Bruder aus Budapest herausgeholt hat und über Wien in die Schweiz brachte, derselbe Geheimagent war, dem nachgesagt wurde, dass er an eine Konferenz geschickt wurde, um Heisenberg zu beobachten, ob er zu dieser Zeit, also um 1940 herum, etwas über die Atombombe sagte und die Pistole in der Tasche hatte, um ihn im Falle eines Falles zu erschießen. Diesen bewährten Agenten schickte er also nach Budapest, um seinen Bruder zu holen.
Okay.
Erfolgreich.
Interessanter Schlenker. Ob Karen Nicholson weiter die Zweibeiner erforscht? Oder bleibt sie doch eher bei den Pflanzen?
Ich bleibe wahrscheinlich bei den Pflanzen.
Sie haben hier in dem Zimmer erstaunlich wenige, aber die beiden, die ich sehe, die sind sehr gesund. Also das ist so der große Unterschied zu den anderen Büros, in denen ich sonst bin.
Sehr spannend finde ich bei den Arbeitsschwerpunkten den Titel Geschichte der experimentellen Lebenswissenschaften 19. bis 20. Jahrhundert. Denn von Lebenswissenschaften habe ich noch nichts gehört. Klingt aber greifbar.
Die Lebenswissenschaften, das ist der Versuch, in Namen umzusetzen, dass sich die Biologie unglaublich entwickelt hat in den letzten, sagen wir, 30 Jahren. Dass es eben nicht nur die Untergebiete sind, die wir vielleicht kennen aus dem Schulunterricht, also sagen wir Zellbiologie und Botanik und Zoologie und vielleicht noch Evolutionsbiologie und Genetik, sondern dass die Themen, die heute interessieren, verschmelzen mit Gebieten der Medizin, mit Gebieten der Informatik, und mit Gebieten der Technologie und ganz andere Fragen gestellt werden, ganz andere Techniken angewandt werden, als man eben vor 30 Jahren noch dachte, dass es der Fall sein würde. Man kann gar nicht mehr genau zuordnen, macht jetzt eine Person noch Medizin oder schon Biologie oder noch Genetik oder schon Systembiologie, noch Ingenieurswissenschaften oder schon synthetische Biologie. Und der Versuch ist, mit diesem Namen diese Zuordnungen einfach nicht mehr so wichtig werden zu lassen, sondern zu sagen, das sind alles Bereiche, die sich mit dem beschäftigen, was auch schon in der Biologie ist, nämlich mit dem Leben.
Und nun, wie geht es jetzt weiter in der Erforschung der Wissenschaftsgeschichte?
Ich habe, wie wir jetzt auch gesehen haben, eben ein Bein in der frühen Neuzeit und das andere Bein in der experimentellen Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts. Und auf beiden Beinen möchte ich eigentlich auch weiter stehen bleiben, da steht man besser. Das eine, was ich plane, das ist ein Projekt zur Frühgeschichte einer Akademie, die heute bekannt ist als Leopoldina, die Academia Naturae Curiosorum, wie sie damals hieß. Die wurde gegründet 1652 und ist ein interessanter Fall, weil sie von Ärzten gegründet wurden. Und was mich dort interessiert, ist, diese Akademie zu untersuchen in Hinsicht auf Themen, die zum Beispiel in einer Zeitschrift untersucht wurden. Wir werden eigentlich die Themen der neuen Naturforschung, die sich bildet im 17. Jahrhundert, in dieser Akademie verfolgt oder auch nicht. Und das andere Thema, was mich interessiert, wie schafft es eigentlich diese kleine Akademie, die sich gründet in Schweinfurt, kaiserliche Privilegien zu erlangen, was 1687 dann der Fall ist. Das ist das eine Projekt. Ein anderes Projekt ist an dieser Stelle zwischen naturwissenschaftlichen Disziplinen, vor allen Dingen in dem Fall Physik und Biologie zu arbeiten und zu schauen, wie sich das entwickelt. Aber das Schönste ist, dass ich jetzt gerade 100.000 Euro bekommen habe mit 3 anderen Personen aus dem historischen Seminar und wir auf diese Weise ein Projekt entwickeln können, das sich dem Thema widmet, Kooperation und Konkurrenz in der Wissenschaft.
Und daraus wird ja vielleicht auch wieder eine preisgekrönte Arbeit. Schön zu sehen, dass Karen Nicholson so gar nicht abgehoben ist, trotz des Erfolges in ihrem Fach. Im Gegenteil.
Ich habe mich sehr amüsiert über ein Interview oder einen Steckbrief eher, den Sie geschrieben haben bei Forschung und Lehre. Und einer der Sätze war, ich frage mich manchmal, ob sich wirklich jemand dafür interessiert, was ich in Wort und Schrift so von mir gebe. Fragt man sich das wirklich immer noch, wenn man auch schon so wirklich gut publiziert und ausgezeichnet wurde wie Sie?
Ach ja, ja, jeden Tag.
Ja?
Ich habe das Glück, dass mich das eigentlich sehr wenig interessiert. Also ich frage mich das zwar und ich bin auch sehr skeptisch, was so die Breitenwirkung angeht, für eine doch zum Teil technische, zum Teil eben nicht auf der Hauptlinie der historischen Wissenschaften liegende Forschung. Also ich denke nicht, dass sehr, sehr viele tatsächlich die Dinge lesen, die ich schreibe, aber die viel größere Befriedigung liegt für mich darin, diese Dinge herauszufinden.
Sie findet die Dinge heraus und ich kann dann hier darüber berichten. Eine schöne Arbeitsteilung, wie ich finde. Das war es auch schon wieder mit der Tonspurforschung für diesen Monat. Nächsten Monat werde ich mich mit seltenen Stoffwechselerkrankungen beschäftigen und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, wie immer, frohes Forschen wünscht Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.